HR2 Kultur. Der Tag.
Mit David Alf, hallo.
Wie viel ist hier diese Kleiderstange gerade so wert? Meinst du, man könnte ein Auto damit kaufen?
Ja, tatsächlich. Also schon ein, zwei Gebrauchtwagen.
Die war ein Traum für mich, die Hose, immer schon gewesen. Also ich wollte mir die schon fast holen im Sale für 1.100. Wäre trotzdem viel Geld gewesen. Durch mein Wissen habe ich die Hose dann am Ende für 680 bekommen.
Es ist 12 Uhr, ich kauf mir Supreme.
Aber ich frage mich eh, was haben die Labels denn davon, wenn Gen Z in Klamotten rumrennt, die vor kurzer Zeit noch das Privileg der Leute waren, die über Preise gar nicht nachdenken müssen?
Ja, was habe ich bezahlt, oder was? Ja, so 10.000 Euro.
Moncler 3.700.
GM 900.
Louis Vuitton Ankleboots 1.500.
Nice aus, Bro.
Aber wie viel ist dein Outfit wert?
Saki, Louis, Gucci, Dior, Fendi, Prada.
Wie viel ist dein Outfit?
Das Leben, Schaffen und Erbe des Modemachers Guccio Gucci ist gelinde gesagt vielschichtig. Es steht wie kaum ein anderes für Luxus, Glanz und Jetset, aber eben auch für Intrigen, Skandale, Verrat und Mord. Kein Wunder, dass aus dieser filmreifen Biografie ein eben solcher geworden ist. Wir nehmen den Filmstart von House of Gucci heute zum Anlass, über die Vielschichtigkeit der Mode- und Markenwelt zu sprechen. Was macht eigentlich Gucci zu Gucci? Was macht Marken zu Marken? Welche Macht haben sie? Welche Rolle spielen heutzutage Social Media und Influencer? Und was machen Marken mit uns Menschen? Sind sie bloß teurer Zeitvertreib oder eher Vehikel des Gruppenzwangs? Gucci und Co. machen Marken Leute. So heißt unsere Tagausgabe heute und diese Frage stellen wir uns. Aber beginnen wollen wir mal mit dieser sagenhaften und irgendwie ja skurrilen Geschichte des Unternehmens Gucci, der Dynastie Gucci, dem Mythos Gucci. Der Regisseur Ridley Scott hat daraus einen Krimi gemacht, wobei ein Krimi war es wahrscheinlich auch ohne Ridley Scott. Was es mit diesem Film auf sich hat, erzählt uns Martin Kersten.
Wer die Geschichte erfunden? Niemand würde sie glauben. Sie ist viel zu extrem.
Die amerikanische Wirtschaftsjournalistin Sarah Gay Forden hat das Buch geschrieben, auf dem jetzt der Film House of Gucci basiert. Keine erfundene Geschichte, sondern das Ergebnis akribischer Recherchen. Sie hat damals in Mailand unter anderem Maurizio Gucci, den Enkel des Firmengründers, interviewt. Um ihn und um seine Frau Patrizia Reggiani, gespielt von Lady Gaga, dreht sich der Film.
Da hast du dir wirklich eine mit Feuer ausgesucht.
Ja, sie ist intensiv.
Der Sprössling einer reichen Dynastie heiratet die Tochter eines Transportunternehmers, entgegen aller Konventionen. Patrizia Reggiani ist ehrgeizig, drängt ihren eher schüchternen Mann, eine einflussreiche Rolle in der Gucci-Dynastie zu spielen und den Realitäten ins Auge zu blicken.
Wer lässt so etwas zu?
Also für Fälschungen sind die ziemlich gut. Ich würde sie kaufen.
Spiel nicht den Idioten.
Sag nie wieder Idiot zu mir, Schatz.
Das habe ich nicht gesagt. Ich sag, du sollst sie nicht spielen. Das ist ernst. Und du lachst einfach.
Es steht nur mein Name auf den Bechern, nicht deiner.
Unser Name. Schatz.
Adam Driver spielt in House of Gucci die Rolle des tragischen Firmenerben.
Am Anfang des Films sagt Maurizio Gucci so Sachen wie, Gucci ist wie ein Kuchen. Wenn du davon ein Stück gegessen hast, dann willst du alles. Er hat eine Weisheit in sich. Er weiß, was toxisch ist an dem Namen und der Marke. Und wie all das seinen Vater und seinen Onkel beeinflusst.
In den 80er Jahren beginnt das Zerwürfnis in der Familie. Zwischen den Gründersöhnen Aldo und Rodolfo, gespielt von Al Pacino und Jeremy Irons. Feindschaften, Intrigen und Allianzen wechseln in rasantem Tempo. Dallas am Arno titelt die italienische Presse damals.
Gucci ist das, was ich sage.
Everybody had their own idea.
Jeder von denen hatte seine eigene Idee, was Gucci sein sollte. Auch Aldo meinte, er sei Gucci. Und er hatte seine eigene Buchhaltung in den USA. Und wir wissen, dass er Steuern hinterzogen hat. Er wusch Geld in Offshore-Konten. Er kämpfte mit seinem Sohn Paolo. Es war das totale Chaos. Maurizio sagte immer, da sind zu viele Köche in der Küche.
Sarah Gay Forden hat verfolgt, wie Maurizio Gucci seinen Onkel und seinen Cousin aus dem Unternehmen drängt, angetrieben von seiner Frau.
Es ist Zeit, ballastlos zu werden. Aldo und Paolo sind Gift. Sie sind eine Zumutung für das Unternehmen.
Das ist meine Familie.
Ich schrieb das Buch wegen Maurizio. Aber als ich es schrieb, merkte ich, Patrizia ist der viel komplexere Charakter. Und ich verstand immer mehr, wie enttäuscht sie über ihn war. dass er nicht fähig dazu war, das zu tun, was sie dachte, dass er tun sollte.
Und so erzählt auch der Film die Geschichte einer Frau, die ihren Mann dazu bringt, die Macht in diesem Familienunternehmen an sich zu reißen und die dabei selbst alles verliert. Maurizio verkauft Gucci und verlässt seine Frau. Das Geld gibt er mit vollen Händen aus. Patricia fürchtet um das Erbe ihrer gemeinsamen Töchter. Am 27. März 1995 wird Maurizio Gucci in Mailand erschossen. Später stellt sich heraus, der Auftrag zum Mord kam von seiner Frau.
Sie sagte in Interviews, sie habe es getan, um ihre Töchter zu beschützen. Der Richter in der Befragung sagte, Maurizio Gucci starb nicht für das, was er war, sondern für das, was er hatte.
Lady Gaga überzeugt in der Rolle der Patricia Reggiani. Sie zeigt diese Frau in all ihren Facetten. Extrem, getrieben von ihrer Liebe, ihrer Gier nach Macht, ihrem Schmerz und ihrer Wut. Der Familie Gucci wäre es sicher lieber gewesen, dieser Film wäre ihr erspart geblieben. House of Gucci, ein Drama mit shakespearehaften Zügen, bildstark und monumental inszeniert.
Und vom shakespearehaften unternehmerischen Schaffen von Gucci wollen wir direkt eintauchen in die Betrachtung des modischen Schaffens dieser Marke. Denn kaum eine andere Marke hat in den letzten Jahren einen derartigen Hype erlebt. Über den müssen wir sprechen und das tun wir jetzt mit Barbara Finken. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin, ein gar nicht mal so leichtes Wort, an der LMU München und wir hören Sie schon. Hallo Frau Finken.
Hallo, guten Abend.
Haben Sie eigentlich irgendwas von Gucci im Kleiderschrank?
Nein. Interessanterweise nicht, das sollte ich jetzt vielleicht mal nachholen, aber nein.
Wenn Sie es denn jetzt nachholen wollen würden, was ist das für ein Image von Gucci? Wofür steht Gucci?
Also Gucci hat unter Alessandro Michele einen ganz radikalen Imagewechsel vollzogen. Also man kann sagen, dass diese Marke sich auf und ab bewegt hat, seit den 90er Jahren ganz extrem. Ja, zuerst hatten wir mit Tom Ford sinnliche Männermode, also dass praktisch wie beide Geschlechter gleich sinnlich waren, das nicht mehr ein Privileg der Weiblichkeit war. Dann hatten wir unter Giannini eigentlich eine extreme Drittwelt, pro-feministische Kehrtwendung. Und dann hat Alessandro Michele diesen ganz radikalen Stilwechsel vollzogen, also eigentlich weg von dem, was unter Tom Ford Porn-Chic hieß, also Porno-Chic, wie das ja auch Versace, wie das die italienische Mode in den 90er Jahren gegen den Minimalismus aus Paris und Antwerpen gesetzt hat und hat das in eine romantische Marke, eigentlich in eine Antimode-Marke verdreht. Und ich glaube, aus dieser Drehung kommt dieser absolute Hype, der jetzt um Gucci tobt.
Er hat, das haben Sie jetzt gerade so gesagt, dieses Markenimage gedreht, er hat es radikal gewechselt. Das entspricht ja eigentlich nicht so wirklich gängigen Gepflogenheiten, oder? Wenn wir an sowas denken wie geradlinige Markenführung, leichte Wiedererkennbarkeit, gerade in der Mode würde ich denken, das ist sehr wichtig, genauso wie irgendwie eine Rücksicht auf konservative Märkte, Menschen, die vielleicht schon seit Jahrzehnten bei Gucci einkaufen. Wie hat Gucci das dennoch hinbekommen?
Also wissen Sie, ich glaube, dass alle großen Revolutionen in der Mode durch eine radikale Umkehr passieren, durch eine, wenn Sie so wollen, radikal antimodische Wendung, durch eine Wendung gegen die Konventionen, die bisher den Namen dieses Hauses bestimmt haben. Und genau das hat Alessandro Michele extrem erfolgreich gemacht. Und dieser Trend, den er da verfolgt, der liegt, glaube ich, schon lange in der Luft. Also man kann sagen, das Museum von Gucci in Florenz hat er umbenannt in Gucci Giardini. Er hat das, was eigentlich nicht als stromlinienförmig modern galt, nämlich sowas trachtig Romantisches in die Mode eingeführt. Die ist 100%, macht nur noch 100% Recycling, also ist extrem ökofreundlich geworden, ist extrem grün geworden und hat Männer- und Frauenkollektionen zusammengelegt, also non-binary, das Gender-Konzept sozusagen gesprengt. Und ich würde sagen, dass erfolgreiche Modeschöpfer eigentlich immer die Avantgarde gesellschaftlicher Stimmung einfangen und denen Bilder und denen Formen geben und die zu Stoff werden lassen, wenn Sie so wollen. Und genau das hat Alessandro Michele gemacht.
Bei dem Thema, bei dem Wort Avantgarde bin ich gerade hängen geblieben, weil ich irgendwie für mein Laienauge den Eindruck habe, auch ein bisschen, was Sie beschreiben, ja, er greift vieles auf, was zeitgeistig ist, aber gerade, was mir häufig vorkommt, wenn ich Haute Couture sehe, dass ich denke, was ist denn das um Himmels Willen, wer will denn sowas tragen, das kann doch keiner gut finden. Also für das Laienauge ist das ja oft schockierend, derartig neu, derartig anders. Bei Gucci ist das irgendwie nicht so, vielleicht, weil genau Michele das geschafft hat, was Sie beschrieben haben, nämlich irgendwie so den Zeitgeist zu treffen. Aber ist es dann in Wahrheit überhaupt noch was Neues?
Ja, ich glaube, dass es einfach, dass es was sehr Neues ist. Also insofern, als dass eigentlich die klassische Konvention der Mode, als die hier umgedreht wird. Ja, Sie können sagen, fast alle großen Häuser haben jetzt nur noch eine Linie, also trennen nicht mehr zwischen Männern und Frauen bei den Shows. Trotzdem würde ich sagen, ist Alessandro Michele einer der Leute gewesen, die den männlichen Anzug durch diese üppigen Blumenmuster, durch diese weichfließenden Stoffe, durch diese extreme Farbigkeit schon ganz stark reformiert haben und ganz stark erneuert haben. Und ich glaube, das war schon eine absolut große Erneuerung. Ich glaube auch, dass das Einarbeiten von vergangenen Stils, aber auch von ausgegrenzten Stils, nämlich von was Trachtiges, ja, was eigentlich nicht in diese Slimness der modernen Städte passt, diese Wiederaufnahme dieses Momentes, Alessandro Michele auch für ein großes, populäres Haus unglaublich erfolgreich gemacht hat. Und das ist schon was Neues. Natürlich gibt es noch andere Designer, Sanne Wisowski oder so, die machen das auch. Aber ich würde sagen, auf diesem breiten, populären Niveau eigentlich fast, kann man sagen, ja, also Luxusmassenmarkt, hat das Alessandro Michele sicherlich mit am erfolgreichsten implantiert.
Womöglich bin ich auch einfach so sehr Laie, dass ich gar nicht um das Schaffen und Wirken des Micheles genug weiß, sodass ich einfach nur glaube, den Zeitgeist bei ihm zu erkennen und zu glauben, dass er ihn irgendwie nur abbildet. Dabei hat er ihn vielleicht, interpretiere ich Sie da richtig, erst geschaffen und mir das Gefühl vermittelt, ja, das ist ja nichts Neues. Das hat sich jetzt also selbst bei mir festgesetzt, was er vor 5, 6 Jahren vielleicht mal begonnen hat.
Ja, absolut.
Okay, dann habe ich Sie richtig verstanden. Na gut, dann muss ich Gucci doch an der Stelle lobender erwähnen, als ich gedacht habe. Ich habe mal geschaut, auf der Gucci-Website wird man dazu eingeladen, seinen Liebsten doch ein Gucci-Weihnachtsgeschenk zu machen. So ein Cardigan aus Wolle, ganz hübsch eigentlich, kostet 1200 Euro. Frau Finken, jetzt wo wir Sie schon mal als Expertin hier bei uns dran haben, Gucci ist jetzt irgendwie, Entschuldigung, aber der heiße Scheiß. Was kommt denn als nächstes? Welche Marke ist in den Startlöchern? Wo kann ich mir jetzt noch für bitte deutlich weniger Geld einen Pulli kaufen und stehe in 2, 3 Jahren richtig gut da?
Also mein Geheimtipp ist aber gar nicht mehr so ein Geheimtipp. Ich denke eigentlich, seit Martin Margiela übernommen worden ist, ist es eigentlich ziemlich cool und im Preis auch deutlich wie soll man das sagen, möglicher, ja,
sehr gut.
Machbarer.
Modeberatung beim Tag, das gab es jetzt auch noch nicht alle Tage. Vielen Dank, Frau Finken. Was Gucci die letzten Jahre geschafft hat, macht sich auch daran bemerkbar, dass es längst über den Modekosmos hinausgewachsen ist. Gucci ist allgegenwärtig in urbaner Popkultur und speziell im Hip-Hop. Wer also nie ein Pullover dieser Marke kaufen würde, aber Mitte 20 ist und Radio hört, der kommt auch so nicht an Gucci vorbei.
Nur noch Gucci, Bratan, und ich trag nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Dil und Miri und Hamudi. Diese Szene ist ne Kachbar und ich bang die Pussy. Nur noch Gucci, Bratan, und ich trag nur noch Gucci. Nur noch Gucci, Bratan, und ich trag nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Dil und Miri und Hamudi. Diese Szene ist ne Kachbar und ich bang die Pussy. Nur noch Gucci, Bratan, und ich trag nur noch Gucci. Fahr am Kudamm im Ferrari, lass die Bitches gucken. Ja, mein Handy ist am Klingeln, ich versorg die Kunden. Ich verteil das Zeug an alle Richter, Rapper, Noten. Scheine drucken, Bratan, ich muss Scheine drucken. Dieses Leben ist ein Spiel und ich brauch gute Karten. Keine Zeit zu warten, Bratan, ich will Gucci tragen. Und irgendwann hab ich ein CLS mit Haus und Garten. Steine packen, Bratan, ich muss Steine packen. Jetzt kommt Kapital, ich will ein Stück vom Kuchen. Bra, ich gebe Gas, während die Hurensöhne mich verfluchen. Kripo stürmt die Wohnung, lass die Hunde suchen. Noch ein Buffen, Bratan, ich will noch ein Buffen. Nur noch Gucci, Bratan, ich trag nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Dilan, Miri und Hamu.
Und auch das ist irgendwie neu, dass hier beim Tag ausgerechnet Capital Bra unser Programm auflockert. Aber an ihm und vielen weiteren Hip-Hop-Ergüssen kommt man nicht vorbei, wenn es wie bei uns heute um die Macht der Marken geht. Speziell im Luxus, Modemarken. Wer sich alles auf diesem Markt aufhält und was es mit anderen Marken macht, dass der Drang nach Luxus so steigt, das erklärt uns nun Ursula Mayer.
Nicht atemberaubende Abendroben, teure Handtaschen, Uhren oder Stöckelschuhe, nein, Turnschuhe sind die neuen Statussymbole, Edelsneakers, die zum Beispiel Sportartikelhersteller wie Adidas oder Nike auf den Markt bringen. Für den Glamour-Faktor sorgen dabei Prominente wie der US-amerikanische Rapper Kanye West oder der Basketballer Michael Jordan. Von den Schuhen gibt es jeweils nur wenige zu kaufen, entsprechend begehrt und teuer sind sie, erzählt Karl Tildesen, Chefanalyst beim Deutschen Modeinstitut.
Wenn diese herausgebracht werden, die Sneaker, diese limitierten Editionen, dann gibt es eben wirklich diese Leute, die vor dem Laden übernachten, um dann morgens als Erste da zu sein und sich so ein Paar zu sichern.
Aber nicht etwa, um die Schuhe zu tragen. Oftmals verkaufen sie sie im Internet direkt weiter. Zum Teil werden sie dort für mehrere tausend Euro angeboten. So wird aus Schuhen ein Spekulationsobjekt. Ein neuer Trend, auf den etablierte Luxuslabels wie Louis Vuitton oder Balenciaga mit aufspringen und ihr eigenes exklusives Schuhwerk herausbringen. Auch andere Alltagsmode wird aufgemotzt. Bestes Beispiel die Edeljogginghose, mit der sich Influencer derzeit gerne ablichten lassen. Dazu tragen sie dann auch mal Blazer. Wobei, ob solche Jogginghosen wirklich immer so edel sind, da hat Tillissen Zweifel.
Es gibt natürlich auch die Kaschmir-Jogginghose oder den Kaschmir-Hoodie. Aber leider ist es in vielen Fällen dann auch das gleiche Polyester-Material, nur mit einem anderen Logo drauf.
Glamourös und gleichzeitig lässig. Die neue Luxuskleidung scheint anzukommen. Und das führt dazu, dass zwar Luxuslabels wie Gucci und Balenciaga weiter zu den beliebtesten Marken zählen, aber ihnen die Sportartikelhersteller Nike und Adidas dicht auf den Fersen sind. Und die Grenzen verwischen zunehmend. Immer öfter kommt es zu Kooperationen, berichtet Sabine Resch, Professorin für Modejournalismus an der Akademie Mode und Design. Sie gibt ein Beispiel.
Der Gründer und Chefdesigner von Off-White, Virgil Abloh, ist bekannt dafür, dass er die Streetwear gut entwirft. Und das Luxuslabel Louis Vuitton hat ihn engagiert als Kreativdirektor.
Für Luxusunternehmen ist das wie eine Verjüngungskur, mit der sie ganz neue Kunden gewinnen, ohne dass sie natürlich die alten vergraulen wollen. Ein Spagat, den nicht jedes Unternehmen gut hinbekommt, meint Modeexpertin Resch.
Gary Weber, René Lesage, Trinesse, die sind alle ins Straucheln gekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel haben sie sich nicht um eine neue Kundschaft gekümmert, offenbar.
Wie lange aber wird der Trend zum lässig-luxuriösen anhalten? Zwar hat die Corona-Krise dazu beigetragen, dass sich viele Menschen generell freizeitmäßiger kleiden, weil sie in Zeiten von Homeoffice nicht mehr ins Büro müssen. Aber, so meint Tanja Kronen, Pressesprecherin des Deutschen Modeverbandes German Fashion, das könnte sich bald ändern. Darauf deutet eine repräsentative Umfrage des Verbandes hin.
Und da hat man doch gemerkt an den Aussagen, dass die Leute auch jetzt wieder Lust haben, sich schick zu kleiden.
Und dann könnte manche Edeljogginghose wieder einem klassischen Kostüm oder Anzug weichen.
Ein Beitrag von Ursula Mayer war das, in dem wir unter anderem vom Designer Virgil Abloh erfahren haben. Abloh ist vergangenen Sonntag gestorben. Der Beitrag wurde davor produziert. Im Beitrag kam noch jemand anderes vor, Sabine Resch, Professorin für Modejournalismus an der Akademie Mode und Design in München. Hallo Frau Resch.
Hallo Herr Alf.
Frau Resch, jetzt mal abgesehen von den eben genannten Marken wie zum Beispiel Nike, die auch teure Ware im Sortiment haben, aber doch noch irgendwie woanders verortet sind als Chanel, Prada, Gucci. Was reizt junge Leute ausgerechnet an diesen High-End-Luxusmarken?
Es reizt sie, das Lebensgefühl einfangen zu können mit diesen Marken. Es sind auch Luxusmarken, ja, aber wenn diese Luxusmarken im Zeitgeist liegen und das Lebensgefühl dieser jungen Generation berühren, dann sitzen sie einfach auch drauf auf diesem Zug. Und so wundert es nicht, dass es dann passiert, dass sie sich für diese Luxusmarken so besonders interessieren.
Aber ist das ein Trend, den nur wir so sehen als Laien oder beobachten Sie das auch, dass Luxusmarken irgendwie an Relevanz in den vergangenen Jahren gewonnen haben?
Ja, Luxusmarken und überhaupt Labels haben an Relevanz gewonnen. Das hatten wir schon einmal in den 80er Jahren. Da gab es auch diesen Show-off der Marken und der Logos und das haben wir jetzt auch. Hängt auch damit zusammen, dass wir in Zeiten des Umbruchs sind und Modezeiten sind immer auch Krisenzeiten. Das heißt, die Mode wächst in Krisenzeiten immer besonders über sich hinaus und das ist in dem Fall jetzt in dieser Zeit, da wir an einer Pandemie leiden, an einem Klimawandel leiden, an zu viel Populismus, an zu viel Nationalismus. Das sind ja alle die großen Probleme dieser Zeit. Und diese Umbrüche machen klar, dass sich in der Welt was verändert. Und so verändern sich natürlich auch das Konsumverhalten und natürlich auch die Menschen, die konsumieren sollen und auch der Zeitgeist und auch das Lebensgefühl.
Ist der Bereich Mode besonders gekoppelt an diese gesellschaftlichen Umstände, die Sie gerade beschrieben haben? Anders als vielleicht andere?
Naja, sie spiegelt so schnell wie kaum eine andere Kulturdisziplin den Zeitgeist. Also das, bis mal so ein neues Auto entwickelt ist, das dauert immer so ein paar Jahre und Mode kann schnell reagieren. Daher hat sie zwar auch den Vorwurf der Oberflächlichkeit, aber durch diese Schnelligkeit ist sie halt so schnell im Hier und Jetzt wie eben sonst kaum eine andere Kulturdisziplin. Und sie schaut auch in die Zukunft und wenn ein Label, wenn ein Designer, ein Couturier, ein Star-Designer mit seiner Brand diesen Zeitgeist auffängt, dann ist natürlich klar, dass die ganz schnell auch im Bewusstsein der Menschen ist, auch der jungen Menschen.
Ja, das zeigt wahrscheinlich, warum gerade diese Marken und gerade diese Modemarken bei jungen Menschen so verfangen, speziell vielleicht auch auf sozialen Medien. Was bedeutet das im Umkehrschluss denn eigentlich für diese tradierten Marken, diese neue Zielgruppe, junge Menschen bei Social Media? Verändert das die Marken?
Andersrum. Die Marken müssen sich ja verändern. Wenn die so bleiben wie vor 50 Jahren, dann sind sie heute keine Marke mehr. Die müssen sich mitentwickeln. Und da gibt es ja ganz gute Beispiele von gerade von Modelabels, die sich erneuern, rund erneuern, versuchen natürlich altes Marketinggesetz, die bisherige Zielgruppe nicht zu vergraulen, aber neue bitte hinzuzugewinnen.
Wie geht das denn? Wie kann man denn jetzt mal ganz konkret gefragt, 19-Jährige aus dem Arbeitermilieu bei TikTok erreichen und gleichzeitig die Frauen, die sich schon 1984 in Gucci-Kostüm gezwängt haben?
Indem man in allen Welten präsent ist. Und das ist die Zauberformel. Sie müssen sich genauso gut um die analoge, bisherige Welt kümmern, wie auch um die neue Welt in den sozialen Medien. Die jungen Menschen müssen erstmal wissen, dass es sie gibt. Und die Alten müssen sie trotzdem weiter lieben. Und wenn ihnen das gelingt, dann haben sie einen, ich würde jetzt mal sagen, Gucci-Effekt, den es ja schon einmal gab. Und das hat auch diese Firma tatsächlich ganz gut gemacht, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen kreativen Direktor zu engagieren. Das war von 1994 bis 2004 Tom Ford. Das war dann der Gimme the Gucci-Effekt von Tom Ford. Der hat dieses Label rund erneuert. Und jetzt ist es seit 2015 Alessandro Michele, der dieses Label total umgekrempelt hat und für den Zeitgeist tauglich gemacht hat. Und die jungen Menschen schauen darauf natürlich, aber es ist ja nicht immer nur so, dass man das, wovon man träumt, auch gleich materiell haben muss. Es kann ja auch eine Inspirationsquelle sein, man kann den Look nachahmen und trotzdem gibt es eine lukrative Klientel in diesem Alter, die sich das dann doch auch leisten kann. Das mag manchen erstaunen, aber so ist es nun mal. Und so kommen aber die Synergieeffekte für die beiden Generationen zusammen. Zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Chef engagieren und jede Zeit hat ihre Helden und Heldinnen. Und in dem Fall sind es die zwei großen Designernamen, die auch diese Runderneuerung geschaffen haben für dieses Label.
Sie haben gerade diese zwei Generationen benannt, bei denen wir jetzt so ein bisschen hängen geblieben sind. Ich frage mich, wer denn jetzt eigentlich die Hoheit darüber hat, zu bestimmen, was eine relevante Marke ist. Früher, so stelle ich mir das jetzt mal naiv vor, waren das irgendwelche wichtigen Menschen am Rande von Laufstegen bei Modeschauen. Heutzutage sind das vielleicht viel mehr, weil Social Media, ist das so? Wer entscheidet darüber, was relevant ist?
Es entscheiden nicht ausschließlich neue, sondern die Protagonisten, die dazu führen, dass diese Deutungshoheit gelingt, das sind immer mehr geworden. Und das Stichwort soziale Medien ist natürlich richtig. Die triggern natürlich ganz vieles, an bei den Schauen, der Inszenierung, die Inszenierung der Modenschauen ist gigantisch geworden, ein Storytelling auf dem Laufsteg, und das wird sofort live wiedergegeben. Und die Helden, die dort aktiv sind, man nennt sie auch Digital Influencer, die entscheiden heute mit, die gab es früher nicht. Aber die, die es früher schon gab, die gibt es heute immer noch. Das mag sein. Der Kreativdirektor eines Labels, früher war das auch ein Couturier, heute kann das auch sein. Das kann sein ein Trendsetter aus dem Showbusiness, aus der Popkultur. Das können Sänger sein, das können Schauspieler sein, das ist Hollywood. Diese Protagonisten gibt es immer noch, die für diese Trends sorgen und sie setzen, wie man so schön sagt, um sie dann, damit sie dann nachgeahmt werden können.
Wenn wir feststellen, es gibt neue Zielgruppen, es gibt mehr Menschen, die so eine Marke erreichen soll, es gibt mehr Protagonisten, die darüber entscheiden, was relevant ist und was nicht, lässt das den Schluss zu, dass für uns alle Mode insgesamt relevanter wird?
Wenn Sie mich fragen, war ja Mode noch nie unrelevant, aber die Relevanz steigt natürlich in dem Maß, in dem auch die Begehrlichkeit steigt. Und mit diesem Produkt oder dem Kulturgut, ich bevorzuge das Wort Kulturgut, Mode spiegelt sich der Zeitgeist oder nimmt ihn sogar vorweg. Es gibt auch unter den großen Soziologen Leute wie Walter Benjamin, der die Mode sogar zum Barometer gemacht hat und nicht, also zum Zukunftsbarometer und nicht nur zum Spiegel des Zeitgeistes. Das gelingt der Mode halt besonders gut. Auf sie wird geschaut, weil sie so schillernd ist. Gerne wird sie immer nur für einen Schein gehalten. Dennoch erzählt uns die Mode die Geschichten unseres Körpers, unseres Lebens, unseres Wesens, unserer Identität mehr als ein anderes Kulturgut.
Sie brennt für ihr Fachgebiet. Sabine Resch war das, Professorin für Modejournalismus an der Akademie Mode und Design in München. Vielen Dank. Und wie wenig ich von Mode verstehe, merke ich, wenn ich Kleidungsstücke der Marke Balenciaga sehe, gefühlt so erfolgreich wie Gucci, aber wenn Sie mich fragen, das Hässlichste, was man sich nur anziehen kann, googeln Sie es mal. Und um das musikalisch zu untermauern, gibt's dazu den Rapper UFO361 mit seinem Song Wie könnte es anders sein? Balenciaga.
Keiner gönnt mir mein Erfolg, ja. Leider hab ich's so gewollt, ja. Scheiß auf Deutsche und Gabbana, ja. Gib mir Balenciaga, ja. Balenciaga, gib mir Balenciaga, Balenciaga, gib mir Balenciaga. Keiner gönnt mir mein Erfolg, leider hab ich's so gewollt, ja. Keine Schule, kein Abi, ja, trotzdem hatte ich gute Quali, ja, war ein Dealer schon mit 11. Ja, gib mir mein Geld. Sie machen, was ich sage, dass sie jeden Tag lebe wie ein Star. Zülle gerade hart auf Barbados. Sie macht sich nackig für das Yayo. Dicker Arsch, so wie J-Lo. Acker jeden Tag, echte Knete, kein Play-Doh. Nein, sie wollen mit meinem Brot spielen, ja. Sie wollen sich eins hochziehen, ja. Nein, sie lassen keine Ruhe. Mache die Tür jetzt zu. Dicker, bin wieder auf Tour. Stay high. Keiner gönnt mir mein Erfolg. Leider.
Gucci und Co. machen Marken, Leute? Diese Frage stellen wir uns heute hier im Tag. Und was sich seit Social Media sicher sagen lässt, Leute machen Marke. Das Berufsbild Influencer dürfte nicht nur neben Feuerwehrmann oder Pilotin in den Top 5 Berufswünschen von Kindern stecken. Influencer prägen die Social Media Welt. Ihre Art, Marken und Produkte zielgruppengerecht und maximal en passant an die Kunden zu bringen, stellt vieles in den Schatten, was klassische Werbung zu leisten vermag. Jutta Nieswand erzählt uns davon.
Vorbild sein ist gar nicht so einfach. Das wissen selbst die Profis unter den Influencerinnen, die schon seit Jahren auf Social Media aus ihrem Leben plaudern, wie Dagi B, die nach einem aktuellen Google-Ranking über 6 Millionen Follower hat.
Es ist sehr, sehr krass, weil ich sehr, sehr aufpassen muss, was ich denn jetzt poste, wie ich es poste, dass es nicht falsch verstanden wird.
Wie sehr sie andere tatsächlich prägen kann, zeigt ein Kommentar unter ihrem YouTube-Video.
Lass mich nicht lügen, aber ich habe, glaube ich, mit 16 Jahren angefangen, dich zu schauen und bin gerade 25 geworden. Mir ist klar geworden, wie lange ich deinen Content verfolge und bin eigentlich total stille Zuschauerin. Aber ich mag dich echt gerne und du hast meine Jugend sehr positiv geprägt.
Und nicht nur Dagi B ist schon seit Jahren im Geschäft, auch Bibi, Pamela Reif und die Zwillinge Lisa und Lena. Alle nehmen ihre Follower mehr oder weniger mit in ihr Leben, Ein Genre ist dabei besonders erfolgreich, sagt Stefan Meyer, Medienwissenschaftler am Institut für Kulturwissenschaft in Koblenz, nämlich Beauty und Fitness.
Weil es eine Form von Vorbildfunktionen hat. Man kann sich an ganz konkrete Verhaltensweisen und Körperbildern orientieren.
Nur welches Vorbild und insbesondere Frauenbild präsentieren Sie damit? Das ist durchaus sehr unterschiedlich, sagt Nadja Enke, Medienwissenschaftlerin an der Universität Leipzig.
Es gibt natürlich die Frauenbilder, die stärker in Richtung bestimmte Schönheitsideale gehen. Wir haben aber genauso auch Influencerinnen, die für die starke Frau, die Unternehmerin stehen.
Im Grunde zeigten Influencerinnen einen Querschnitt der Gesellschaft, sagt sie. Sie greifen daher auch Themen auf wie Nachhaltigkeit oder Feminismus. Doch gerade die Erfolgreichen bedienen gern den sogenannten Mainstream, sagt Medienwissenschaftler Stefan Meyer. Allerdings hätten Studien auch gezeigt, dass ihre Follower nicht alles eins zu eins kopieren.
Es wird halt vor allen Dingen auch in der Community untereinander mit Freunden darüber gesprochen, ne, und das ironisiert.
In jedem Fall dürften die Influencerinnen einen stärkeren Einfluss auf ihre Follower haben als klassische Werbung, sagt Nadja Enke. Denn Influencerinnen bieten nicht nur den Einblick in ihr Privatleben.
Sie bieten eben auch diese Interaktion. Da entwickeln sich soziale Beziehungen, die dann wiederum die Wirkung bestimmter Aussagen verstärken kann.
Schließlich werben sie inmitten all ihrer Stories auch für Produkte von Firmen und leben von dieser Art der Nähe.
Peter Feuß ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Brandpunkt. Er betreibt Strategieentwicklung für die Kommunikation im digitalen Wandel. Hallo Herr Feuß.
Hallo.
Welcher Reiz geht von sozialen Netzwerken, sei es jetzt Facebook, Instagram oder TikTok, grundsätzlich erstmal für Unternehmen aus?
Ja, vielleicht muss man ganz kurz mal auf die Basis von sozialen Netzwerken zurückkommen, dass man einfach sagt, was sind sie im Ursprung? Im Ursprung sind es Räume, virtuelle, digitale Räume, in denen sich ganz normale Konsumenten, Bürger treffen und sich über Themen austauschen, die sie interessieren und die sie im Zweifel auch vereinen, sonst würden sie sich nicht dazu austauschen. Und eben diese Räume möchten natürlich auch gerne Marken rein, weil sie sehen, okay, hier sind Leute, die unterhalten sich über Mode, die unterhalten sich über Autos, über Reisen. Und die meist diskutierten Themen, Fashion, Beauty, Lifestyle, Travel, das sind natürlich die auch als erstes für Marken interessant werden, weil sie wissen, hier sind große Gruppen und hier sind auch die Massen.
Ich entnehme dem, dass sich aber Marken und Unternehmen dann irgendwie anders in diesen sozialen Medien präsentieren müssen, als sie es vielleicht vorher getan haben. Weil, wie Sie es beschreiben, waren ja soziale Medien vorher irgendwie ein geschlossener Raum, sowas Ähnliches wie ein sicherer Hafen für Kommunikation. Es war geprägt von Authentizität, man hat einander geglaubt. Das ist ja jetzt alles erstmal was ich mit der Werbewirtschaft nicht sofort assoziiere.
Ja, wenn ich vielleicht mal den Vergleich hinziehe, dass Marken schon immer das Interesse hatten, dort zu sein, wo ihre Zielgruppe ist. Dann war das vielleicht früher mal der Schulhof oder welcher Ort und welche Zielgruppe es auch immer war. Und man stelle sich die skurrile Situation vor, dass irgendwie ein Adidas-Verkäufer auf den Schulhof läuft und sagt, hallo, habt ihr nicht Lust, mit mir über die neuen Schuhe zu sprechen? Das ist genauso unglaubwürdig, als wenn die Marke jetzt in diese Räume eintritt. Und das weiß sie und das hat sie gelernt. Und deswegen kommt sie natürlich auf eine Tonalität, die eher was mit Augenhöhe zu tun hat. Das heißt, sie hört zu und sie weiß, dass sie das, was früher nicht hatte, was die Werbung früher nicht hatte, nämlich einen Rückkanal, also eine Anzeige, die hat im Zweifel eine Botschaft gesendet, aber es gab keine Diskussion angeregt, die für alle anderen sichtbar war. Das ist in den sozialen Medien anders.
Und die Übersetzung dessen, was Sie gerade beschrieben haben, ist genau das, was wir im Beitrag vorher gehört haben, nämlich das Schaffen der Influencerinnen und Influencer.
Ja, die Influencer haben natürlich dann irgendwann, und da muss man irgendwann auch sehen, wo die Grenze ist zwischen, ist ein Influencer tatsächlich noch jemand, der für ein Thema steht, oder ist ein Influencer genauso eine Marke, der, so ehrlich tun das ja auch die meisten, dass sie es auch so kommunizieren, damit sein Geld verdienen und somit auch selber zur Marke werden. Und dann, das war, glaube ich, in dem Beitrag auch ganz gut zu hören, natürlich auch selber sehr darauf achten, wie sie sprechen, weil sie wissen, sie haben eine teilweise millionenfache Followerschaft.
Gibt es dennoch Parallelen, so plattformgerecht und zielgruppengerecht Influencer heutzutage ihre Community mit Werbung beliefern? Gelten in dieser neuen Welt teilweise immer noch alte Werbegesetze?
Ja, also man kann sagen, dass es immer zwei Grundrichtungen gab, was eine Marke erreichen wollte. Entweder wollte sie eine Marke stärken. Dann hat sie den verkäuferischen Aspekt in den Hintergrund gerückt. Sie hat also nicht kauf mich gesagt, sondern sie hat lieb mich gesagt. Und dieses lieb mich hat sie immer mit Botschaften getan, wo Zeitgeist, Gesellschaft oder eben die jeweilige Zielgruppe gerade drüber gesprochen hat und die Werte, die dieser Zielgruppe wichtig waren.
Inzwischen machen viele Unternehmen auf jedwedem sozialen Netzwerk Werbung für sich. Eigentlich würde ich sagen, jede Marke da draußen hat irgendwie einen Social-Media-Auftritt, auch weil sich soziale Medien, so scheint mir, sich früher oder später zu mehr oder minder reinen Verkaufsplattformen entwickeln. Instagram war, als ich mich da mal angemeldet habe, eine Plattform, wo Leute ihr Essen fotografiert und hochgeladen haben. Inzwischen kaufe ich da die Hälfte der Weihnachtsgeschenke. Marken kapern irgendwie soziale Netzwerke, das haben Sie auch eingangs beschrieben, verändern sie dadurch eigentlich vollkommen? Bekommen wir Konsumenten das eigentlich mit, dass wir gar nicht mehr unter uns sind? Oder ist das in Wahrheit Teil der perfiden Vermarktungsstrategie?
Naja, letztendlich, das ist der sogenannte Newsfeed. In den meisten sozialen Medien sieht man natürlich, wenn ich merke, es sind kaum noch Freunde da, sondern nur noch Marken, dann merke ich, meine Freunde scheinen sich aus diesem virtuellen Raum in irgendeiner Form entfernt zu haben. Sie reden entweder gefiltert oder gar nicht mehr und ich bin nur noch von Marken umgeben. Dann merke ich, okay, wo sind denn eigentlich meine Freunde hin? Und diese Flucht wird, glaube ich, auch noch eine sehr lange sein. Dass nämlich, wenn sich ein soziales Netzwerk überholt hat, das nächste kommt, weil die Kunden sind immer in der Regel schneller als die Marken und sie suchen sich dann ihre Plattformen und ihre Räume, in denen sie sind und dann sagen die Marken, um Gottes Willen, hier sind ja auf einmal ganz viele, dann müssen wir auch hin.
Das heißt, der Eindruck, dass Marken Social Media komplett gekapert hat und es gar nicht mehr ohne geht, ist eigentlich falsch. Wahrscheinlich wandern die Kunden irgendwann doch wohin aus, wo sie erstmal wieder unter sich sind und die Marken kommen nach?
Ja, letztendlich kann man das so sagen. Also es gibt ja immer wieder einen Abgesang, der an das eine oder andere Netzwerk getan wird, ob das jetzt Facebook heißt oder wie man es auch immer nennen mag. Aber dort finden Abwanderungsprozesse statt und es finden neue Räume statt und natürlich versuchen dann die etablierten Technologieanbieter, und nichts anderes ist Facebook, als Beispiel, eben genau die in dieser Plattform wieder Raum zu finden. Und deshalb ist eben für die jetzt nicht so häufig in den sozialen Netzwerken sind, eben Facebook genauso ein Facebook-Technologie-Plattform wie Instagram auch. Also letztendlich ist Instagram das gleiche wie Facebook.
Das sagt Peter Voss, Gründer und Geschäftsführer der Agentur Brandpunkt. Vielen Dank. Social Media, das haben wir gelernt, ist voll von Kaufanreizen, voll von Markenwelten. Und weil Social Media Teil der Lebenswirklichkeit speziell junger Leute ist, ist es kein Wunder, dass die Fülle des Kommerzes Einzug hält in alle anderen Teile des Lebens. Im Laufe dieser Sendung haben wir schon einige musikalische Ergüsse diesbezüglich erlebt. Es muss aber nicht nur darum gehen, was man selbst anzieht. Man kann auch Konsumkritik äußern. Die aber, wie sollte es in unserer Konsumgesellschaft anders sein, verpackt ist in massentauglichen Erfolgssound.
Cooles Outfit, bei dir läuft. Hau mal raus, was sind das für Sneaker?
Balenciaga Speed Trainer für 550.
Für die Jogginghose habe ich 600 Euro bezahlt.
In einer Welt, in der du alles hättest werden können, hast du dich dafür entschieden, ein verkacktes Arschloch zu sein. Diese Welt ist eingeteilt in Gewinner und Verlierer. Zwischen Deichmann Victory und Thrasher Louis Fendi Fila. Zwischen abgetragene Klamotten der Geschwister rocken und 70 Euro für paar Gucci Socken. Solidarität hat Grenzen. Du würdest armen Menschen ja zur Seite stehen, wenn sie es schaffen würden, einfach bisschen geiler auszusehen. Life ist super nice, da wo man die Schuhe trägt. Life ist nicht so nice, da wo man die Schuhe näht. Es ist Donnerstag, die Stadt hat einen Termin. Der Teufel trägt Prada und jeder Trottel trägt Supreme.
Ja, was hab ich bezahlt, oder was? Ja, ja, so 10.000 Euro.
Moncler 3.700.
GM 900.
Louis Vuitton Enkelboots 1.500.
Nice aus, Bro.
Aber wie viel ist dein Outfit wert?
Nike, Louis, Gucci, Dior, Fendi, Prada.
Wie viel ist dein Outfit?
Koma war das mit dem Song Wie viel ist dein Outfit wert? Und diese Frage stellt er nicht von ungefähr. Wie viel ist dein Outfit wert? Das ist eine beliebte Rubrik im YouTube-Kosmos. Menschen werden auf der Straße angehalten und die einzelnen Klamotten samt UVP werden durchdekliniert. Ein YouTube-Trend, der natürlich nur Symptom eines viel größeren Trends ist. Junge Menschen stehen auf Luxus. Die Doku-Format, das Das Doku-Format Steuerung F ist diesem Trend auf die Spur gegangen und wir hören einen Ausschnitt davon.
Leon Salijewitsch ist YouTuber. Sein Konzept? Er fragt Menschen, wie teuer ihr Outfit ist und rechnet es am Ende zusammen.
Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder in Hamburg unterwegs und checken ein paar Outfits ab. Ich bin gespannt, was wir finden.
Die Jacke ist schon von Gucci.
Soll ich mal zeigen?
Ja, zeig mal, ja. Die kostet ja. 1,8, oder?
Nee, 1,2.
1,2?
Ja.
Dann dein Oberteil?
Von Gucci, die hat gekostet 1480.
Dann deine Brille, was haben wir da?
Auch von Louis, die hat gekostet 495 Euro.
Outfitpreis 4310 Euro. Davon kann man 45 Jahre Netflix bezahlen und es ist auch mehr als ein durchschnittliches Bruttomonatsgehalt. Ich frage mich, was Tom antreibt.
Du hast gerade erzählt, du arbeitest in der Modebranche, du machst eine Ausbildung bei der Bahn.
Ja.
Also jetzt mal, kann man sich damit so ein Outfit finanzieren?
Okay, ich habe da noch ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern und genau.
Was mir bei Leons Dreh aufgefallen ist, seine Interviewpartner erinnern sich an den Kauf jedes einzelnen Kleidungsstücks. Von gedankenlosem Konsum keine Spur. Bei meiner Recherche habe ich auch nur wenige gefunden, die sich dafür tatsächlich verschuldet haben. Relevanter ist was anderes.
Natürlich, wenn ich jetzt das Geld, was ich jeden Monat für Mode raushaue, einfach sparen würde, hätte ich schon dreimal eine Wohnung kaufen können, so gefühlt. Ich glaube nicht, dass mich eine Wohnung oder sowas oder ein Auto zu kaufen so glücklich gemacht hätte, dass mir so ein anderes Weltbild gegeben hätte, als jetzt das jetzt aktuell.
Leon aus Bremen. Leon trägt fast nur Schwarz und Rick Owens, ein US-Designer, dessen Teile gerne mal die 1000-Euro-Marke reißen. Er wohnt in einer Dreizimmerwohnung, ist ITler und gerade mit der Ausbildung durch.
Wie viel ist hier diese Kleiderstange gerade so wert? Also ich meine natürlich nicht die Stange, sondern die Sachen, die dranhängen und draufstehen.
Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also,
Meinst du, man könnte ein Auto damit kaufen?
Ja, tatsächlich. Also schon ein, zwei Gebrauchtwagen.
Leon hat früher auch mal die Logo-Hoodies der großen Designer getragen. Heute würde ich seine wertvollsten Teile im Gegensatz zu den Hamburger Outfits nicht so einfach als teuer erkennen. Modepsychologin Carolyn Mayer sagt, dahinter steckt oft sogenannter Geltungskonsum. Menschen kaufen Dinge ausschließlich, um damit materiellen Wohlstand zu zeigen. Sie sagt auch, Menschen, die extrem teure Mode tragen, auch wenn sie nicht erkannt wird, treffen die bewusste Wahl, nicht dazu zu gehören und sich vielleicht auch über ihr Umfeld zu erheben. Wo sieht Leon sich da?
Ich habe mich tatsächlich da auch mal gesehen, so in dem Bereich, also dass man sagen kann, Alter, ich habe jetzt was erreicht, ich habe jetzt eine Aushilfsstelle in der Bank und ich kann mir jetzt einen Balenciaga-Pullover leisten. Das war dann natürlich so und dann haben halt namhafte Rapper darüber geredet und jetzt bin ich halt fernab davon. Also das ist jetzt für mich nur noch so Selbstverwirklichung. Es sollte darum gehen, dass man Mode und diesen Designfaktor dahinter mag, diesen Kunstfaktor dahinter mag und unterstützt und nicht nur irgendwie plump Geld auszugeben und am besten damit flexen zu können.
Für Leon sind Poser die mit den fetten Logos. Aber im Endeffekt geht's ihm, Leons Interviewpartnern, allen, die sich für Designermode interessieren, wahrscheinlich um dasselbe. Mit unserer Kleidung auszudrücken, was wir mit Worten nicht die ganze Zeit sagen können. Wissen, Wohlstand, Zugehörigkeit. Und mal ganz ehrlich, sind dann der ausgebaute Campervan oder der Einkauf im Unverpacktladen nicht irgendwie das Gleiche?
Eine spannende Frage, die ich meinem nächsten Gesprächspartner gerne stellen möchte. Klaus Nathaus ist Mikrosoziologe und Historiker an der Uni Oslo. Hallo, Herr Nathaus.
Hallo.
Das klang ja jetzt eben ganz versöhnlich. Ist der Gucci-Mantel für 4000 Euro am Ende einfach ein wunderbarer Traum, ein Weg, sich auszudrücken?
Ja, das klang jetzt für mich auch sehr optimistisch und zielt auf Prestigegewinn. Ich würde sagen, umgekehrt macht es mehr Sinn. Also die negative Seite dieser Art von Konsum ist eher getrieben von der Angst vor dem Gesichtsverlust.
Also ist es am Ende irgendwie schlechtere Kultur als eine andere? Ich spitze das jetzt bewusst so zu, weil ich so in Richtung Max Horkheimer und Theodor Adorno denke, den Sie auch schon in Ihrer Forschung immer mal untergebracht haben. Kommerzielle Unterhaltung für Sie ist nämlich nichts anderes als Massenbetrug. Also nicht für Sie, sondern für Horkheimer und Adorno. Was würden genau. die beiden sagen angesichts des Markenfetischismus der Jugend, angesichts der Influencer-Branche, der Allgegenwärtigkeit von Konsum?
Also ihnen wird natürlich die Warenförmigkeit von Kultur aufstoßen. Und diese warenförmige und extrem dem Medienformat angepasste Kultur, die hat nicht das, was Adorno und Horkheimer eigentlich als
als wertvolle Kultur betrachten. Und diese wertvolle Kultur, die macht aus uns bessere Menschen, weil sie uns anregt, existenzielle Fragen zu stellen.
Wäre nach Entschuldigung.
Das hat man bei der angepassten, warenförmig, strategisch kommunizierten Kultur überhaupt nicht.
Ich frage mich nämlich gerade, wäre denn nach Adorno und Horkheimer überhaupt eine irgendwie geartete Bewerbung von Marken heutzutage auf Social Media möglich, sodass sie sagen, ja, so ist es okay?
Nein, das also die denken an Avantgarde-Kunst.
Ja, aber Gucci steht ja, das haben wir ja gelernt. Frau Finken hat uns eingangs erzählt, also das ist also eigentlich die Avantgarde schlechthin.
Nein, sie hat gesagt, dass den Zeitgeist spiegle. Das ist nicht das, was Adorno und Horkheimer im Sinn hatten. Also Adorno und Horkheimer wollen einen Blick in eine andere Welt. Die wollen eine existenzielle Irritation von Kultur. Und das ist mit Warenförmigkeit und strategischer Kommunikation nicht vereinbar.
Ist das vielleicht etwas, was dann im nächsten Schritt passiert? Wir haben durch diese Sendung hier einige Liedgüter gehört, Songs, die sich mit diesen Marken auseinandersetzen. Insgesamt die Popkultur ist geprägt von Marken. Ich habe mal geschaut, bei Spotify gibt es hunderte Podcast-Episoden, die den Namen Gucci im Titel tragen. Also ist es eigentlich egal, was der Popkultur zugrunde liegt? Der Umgang des Menschen ist dann das, was Avantgarde und neu und vielleicht Kunst ist?
Also die Soundverträge habe ich auch mit Interesse gehört, die sind toll. Und Balenciaga, da teile ich ihre Meinung, verstehe ich auch nicht. 80er Jahre Ostdeutsche.
Aber es muss an uns liegen, also wir sind da in der Minderheit.
Anzüge, also ja, ich glaube, das ist auch ein Generationending. Also ich spreche mit jungen Leuten und die kennen Erich Honecker nicht aus dem Fernsehen, so wie wir vielleicht. Und die finden das Balenciaga ganz interessant. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, die Liedbeiträge waren insofern interessant, als sie die Marken Gucci und Balenciaga ja mit Lebenserzählungen, mit Körperbildern, mit Identitäten verknüpft haben. Also da ist keine Schule, kein Abi, da hat man sofort einen Typen vor Augen und einen Soziotop und einen Handlungsverlauf. Ja, ich trage nur noch Gucci auch. Ich fahre im Kudamm, im Ferrari, lass die Bitches gucken. Dasselbe Szenario. Also ich glaube, dass hier die Ware ganz gut funktioniert, weil sie eben eine Lebenserzählung, Teil einer Lebenserzählung wird in diesen Songs. Und dazu muss man sich dann als Konsument verhalten. So funktioniert es. Ist ein Identitätsangebot, aber ein ganz starkes.
Ja, genau. Und vor allem ein Identitätsangebot für viele, so viele, dass es eigentlich irgendwie, man sagen kann, Konsum und Marken sind eigentlich Massenkultur geworden. So eine Massenkultur hat ja aber auch schon immer eine Funktion für Gesellschaften. Sie beschreiben das in einem Ihrer Artikel. Können Sie uns das erklären, was das für uns als Gesellschaft eigentlich bedeutet, so eine Massenkultur?
Ja, also ich sehe die Interpretation, die ich auch in Ihrem Programm gehört habe, dass ich da einen Zeitgeist abbilde, eher skeptisch. Also da definiert man zu viele Praktiken raus und zu viele Akteure, die da eine Rolle spielen.
Also wir erleben da jetzt nicht die junge progressive Avantgarde, die irgendwas auf den Kopf stellt, was die Alten irgendwie... Nee, schade.
Nein, wir sehen eigentlich, dass da eine soziale Tatsache in die Welt geworfen wird, zu der man sich verhalten muss. Also wenn Gucci in der Welt ist und bestimmt in einer bestimmten Weise besetzt ist, dann muss ich annehmen, dass meine Freunde das auch kennen. Ja, und muss mich dazu verhalten. Also so funktioniert das eigentlich.
Also es ist eigentlich am Ende schlichtweg Gruppenzwang.
Ja, genau. Also wenn ich da jetzt nicht einsteige und nicht mitkonsumiere, obwohl ich es eigentlich müsste, also die Songs sagen mir, wo sich Gucci abspielt und wie es verbunden ist und wie es sozial folgenreich ist und wer es eigentlich hören müsste und wer es sehen müsste und wie es wirken müsste. Wenn ich mich dagegen entscheide, dann muss ich da befürchten, von meinen relevanten anderen, von meinen Freunden, Bekannten schräg angesehen zu werden. Also zu der erwarteten Erwartung muss ich mich verhalten. Und deswegen steige ich ein. Zumindest habe ich dazu eine Meinung. Aber ich kann nicht vor denen stehen und zugeben, Gucci habe ich noch nie gehört.
Also hat diese Massenkultur eigentlich überhaupt keine gesellschaftliche Wirkung, anders als es vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg war und junge Leute angefangen haben, Elvis zu hören und die Eltern dachten, was ist denn jetzt um Himmels Willen los? Und es irgendwie einen Clash of Cultures gab innerhalb der Generation. Das, was die jungen Leute da machen, ist irgendwie völlig entkoppelt und hat eigentlich keinerlei Sinn und Zweck. Ich verkürze das jetzt so ein bisschen, meine Interpretation.
Naja, das ist ja sozial folgenreich. Also wenn sich um solche Markenpräsenzen soziale Beziehungen etablieren, ist das ja eine soziale Folge. Also ich kann mich ja auch anders vergesellschaften. Ich könnte es über gemeinsame Aktivitäten machen, aber hier geschieht es über den Konsum von Marken.
Ja, oder könnten nicht gemeinsame Aktivitäten daraus entstehen, dass wenn ich mir eine immens lange Schlange vor einem Gucci-Laden anschaue und da ist dann vielleicht die Dame, die in den 80er Jahren schon ein Gucci-Kleid getragen hat, neben einer 19-Jährigen, die irgendwo eine Ausbildung macht und sich, wie wir gehört haben, für 1.500 Euro Ankle-Boots kauft, dass da irgendwie was Einendes für die Gesellschaft raus hervorgeht?
Ja, ich bin da eher skeptisch. Also ich fand ja ganz gut, was Frau Hirsch gesagt hat, das mit den in allen Welten präsent sein. Das hat mir eingeleuchtet. Also man spielt unterschiedliche Kanäle, weiß aber dann auch, dass die 50-jährige Zahnarztgattin Gucci anders trägt als der 19-Jährige, der mit diesem Schulterberg da durch die Gegend läuft. Und beide haben Gucci. Aber das ist eher, die nehmen einander nicht wahr. Die konsumieren ja mit Blick auf ihre Peers und nicht auf die jeweils anderen. Also die finden, glaube ich, nicht diesen Watercooler-Moment, wo die sich zueinander wenden und sagen, hey, du trägst ja auch Gucci. Also ich glaube, das passiert nicht wirklich.
Das sagt Klaus Nathaus, Mikrosoziologe und Historiker an der Uni Oslo. Vielen Dank. Und das war der Tag heute. Ein Tag über Luxusmarken. Wie passend, dass es auch der Geburtstag vom Modeschöpfer Gianni Versace ist. Diese und viele weitere Tagausgaben gibt es wie immer auch als Podcast. Sie finden Sie auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Ich bin David Alf. Tschüss.